Schon wieder nicht verloren. Wir müssen reden. Jetzt gleich in der Heinerstube mit einem Special Guest.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntagmorgen. Nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 bei Eintracht Braunschweig, was mit 2:2 endete. Ich begrüße heute wieder den Jakko, Herr Jakko.
Gute in die Runde. Hallo. Wie ihr seht, ich bin
Ich bin.
nicht mehr zwischen Kartons, sondern etwas mehr eingerichtet. Das Bild wird auch bald hängen und dann sieht das ein bisschen entsprechend schöner aus.
Dann begrüße ich etwas überraschend den Nick, der eigentlich schon abgesagt hatte, aber jetzt doch dazu gekommen ist und sich das nicht hat nehmen lassen. Hi, Nick.
Hallo zusammen. Es lag natürlich auch an unserem Gast. Du wirst ihn gleich vorstellen, aber nee, nach dem Spiel, da konnte ich mich nicht rausnehmen. Da gibt es ja so viel zu bereden.
Ja, und nachdem der Nick eigentlich gesagt hat, oh nee, passt bei mir nicht so gut, habe ich mich wirklich fieberhaft um eine Vertretung, eine adäquate Vertretung für Nick bemüht und bin tatsächlich fündig geworden. Wir haben heute zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal als Gast Jan Felber, langjähriger Echo-Redakteur für die Lilien, mittlerweile in der Redaktion Darmstadt-Land, aber noch immer eng verbunden mit den Lilien und gut informiert. Jan, ich freue mich, dass du da bist. Hi.
Ja, ich freu mich auch sehr. Und nachdem dann alle abgesagt haben, bist du dann bei mir gelandet wahrscheinlich. Nein, Quatsch. Nein, freue mich wirklich sehr, mal wieder hier sein zu können und mal ein bisschen über den SV 98 zu fachsimpeln. Und bin ja noch da, bin nur journalistisch nicht mehr der Begleiter. Ich freue mich sehr auf euch und freue mich auch, dass der Nick da ist natürlich. Obwohl er eigentlich nicht da sein wollte, aber.
Gut, wunderbar. Dann lasst uns über das Spiel reden. Ich fand, es war schon so ein bisschen wackelig. Dass Liedberg ausfällt, klang für mich so nach dem, was Kofeld gesagt hatte bei der Pressekonferenz, ziemlich wahrscheinlich, weil er tendenziell eher vorsichtig ist, gerade bei Muskelverletzungen Spieler nicht zu früh zu bringen. Aber bin dann ziemlich überrascht gewesen, Kofeld auch, dass Fraser Hornby sich auch noch krank gemeldet hat. Völlig überraschend am Samstagmorgen. Also er war mit nach Braunschweig gereist und Kofeld hat danach in der PK auch erzählt, eigentlich wollte er morgens Sport machen und er hat der Physio angerufen und gesagt, du, wir müssen mal reden, weil Fraser kann wahrscheinlich nicht spielen. Und dann musste die Mannschaft so ein bisschen umgebaut werden. Sehr überraschend fand ich, dass Finn Lagmacher nicht gespielt hat. Der ja gegen Kaiserslautern eigentlich sehr stark war, für meine Tor gemacht hat, auch dass Kofeld gesagt hat, man hatte sich eigentlich schon früh für Kion Corredor entschieden, dass der spielen wird, wenn man einen beweglichen Stürmer haben wollte. Ich weiß nicht, Jan, wie hast du es gesehen? Also war auch überrascht, dass Lagmacher auf der Bank saß?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man mal überlegt, dass jetzt Littberg, habe ich ähnlich gesehen wie du, habe auch die PK verfolgt, war mir auch relativ klar, dass er da noch nicht kommen wird jetzt, dass Fraser Hornby in der Nacht krank wird. Okay, da kann man nichts machen, ist natürlich dann ja wirklich beide jetzt weg. Also beide, über die wir ja wochenlang gesprochen haben, wenn uns beide ausfallen, ist natürlich schon krass. Bialek natürlich auch nicht da. Bleiben ja eigentlich nur noch Lakenmacher und Güler. Und nach den Lobeshymnen der letzten Woche nach dem Lautern-Spiel hätte ich jetzt schon gedacht, dass man da mit einem echten Stürmer quasi geht. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, was er da versucht hat. Ich habe das Spiel ja auch gesehen gestern. Die hatten schon ganz schöne Kanten hinten drin, die Braunschweiger in der Abwehr. Deswegen waren diese hohen Bälle wahrscheinlich gestern tatsächlich nicht so das Mittel. Man hat ja auch gesehen, dass es eher so ging, über die Außen das zu versuchen, reinzutribbeln, die Bälle spielerisch nach vorne zu bringen. Deswegen konnte ich es ein bisschen nachvollziehen, aber ganz ohne Sturm zu spielen, das fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Zumal, wie gesagt, letzte Woche Lakenmacher ja eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also ich hätte es vielleicht anders entschieden, aber ich bin ja nicht der Trainer, aber man hat, glaube ich, schon gestern gesehen, dann, wenn Fraser Hornby und Isaac Littberg beide ausfallen, da fehlt schon sehr, sehr viel, aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich überraschend.
Ja, wobei ich finde es so ein bisschen unfair, weil eigentlich Corredor ist ja auch gelernter Stürmer. Also der, auch wenn der bei den Lilien immer im offensiven Mittelfeld auf der Außenposition spielt, normalerweise ist das ja auch ein gelernter Stürmer. Halt ein anderer Typ als die Kanten Littberg und Hornby, aber ja, Corredor an sich auch ein Angreifer. Vielleicht Jakob ganz kurz, also für dich Corredor auch ein Angreifer oder einfach zu körperlich zu klein einfach. Wie siehst du es, Jakob?
Ja, also es ist so eine Sache, ne? Korridor, wir haben ihn immer auf den Außen gesehen und ihn dann als Mittelstürmer vorne zu sehen, ist halt ein bisschen ungewohnt und wir wissen und wir haben ja gesehen, wo er seine Stärken hat und die sind eben im Mittelfeld und dass er dann, sag ich mal, auch den kreativeren Part einnimmt. Ich finde, er hat nicht so diese klassische Stürmer-Attitüde, ne? Die ein klassischer Stürmer mitbringt. Wenn du einen Lagmacher siehst, dann siehst du bulliger Stürmer, ne, und klassischer Zehner, Neuner vorne drin und da weiß okay, das ist ein Stürmer. Wenn du einen Korridor siehst, das ist halt ein bisschen, macht nicht so die Optik wie ein Stürmer, aber wie er bereits gesagt hat oder wie du bereits gesagt hast, Stefan, er ist gelernter Stürmer, er kennt die Position, deswegen habe ich auch die quasi den Part für Korridor verstanden, welche Aufgabe er wahrnehmen sollte. Aber meiner Meinung nach sehe ich ihn auch lieber im Mittelfeld und, für den kreativen Part.
Ja, mit Nick habe ich ein bisschen in unserem WhatsApp-Channel diskutiert über die Mittelfeldformation. Auch das hat Kofeld nachher erklärt, aber so richtig glücklich warst du nicht mit der Entscheidung, die Kofeld getroffen hat, Nick, ne?
Gut, da fehlte mir natürlich noch das Wissen, was ich erst durch die Pressekonferenz erlangt habe, nämlich, dass in der Woche eine wahnsinnige Grippewelle durch die Mannschaft gegangen ist und im Grunde genommen das ganze zentrale Mittelfeld krank war. Und das verstehe ich schon. Akiyama nur eine Trainingseinheit in der Woche gehabt. Und jetzt verstehe ich auch, warum Papela, so nach dem Motto, da ist einer voll im Saft wenigstens und wer weiß, was da durchs Zentrum alles kommt bei Braunschweig. Da brauche ich jemanden, der gerade im Gegenpressing gut ist. Ist aus meiner Sicht nicht aufgegangen, muss ich aber auch so sagen. Dabei bleibe ich bei allem Verständnis für Krankheitswellen etc. Ich würde aber ganz gerne noch ganz kurz Korridor aufnehmen. Ich finde, wir würden die Diskussion nicht führen, wenn er eines von den beiden Dingern gemacht hätte, weil die Chancen hatte er. Das müssen zwei Tore sein und dann läuft das Spiel ganz anders. Also das spricht ja auch wiederum für ihn, dass er dann da ist, wo es gefährlich wird. Aber die muss er halt dann machen. Also ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen. Ich finde halt, an Papela ist das Spiel vorbeigelaufen. Er war häufig mit der Wucht der Braunschweiger, mit der Aggressivität ein bisschen überfordert, einen gedanklichen Schritt zu langsam. Der lief so ein bisschen an der Musik vorbei und was für eine tolle Musik wir spielen können, ist in der zweiten Halbzeit dann klar geworden, als Niklas Schmidt reinkam, der für mich überragend in dieser zweiten Halbzeit gespielt hat, sich auf die Sechserposition hat zurückfallen lassen und der hat dann diese Schnittstellenbälle, diese scharf gespielten Bälle in die Tiefe gespielt, die wir halt in der ersten Halbzeit viel zu selten gesehen haben. Deswegen, wie gesagt, Korridor nämlich ein bisschen in Schutz. Es fehlte an dem, der ihn auch dann entsprechend füttert. Und du hast vorhin gesagt, Jan, wenn ich die drei Kanten dahin, in Koa, Frenkert wie heißt da der dritte?
Elas.
Meine Güte, hey, das waren aber auch auf gute Innenverteidiger, muss man sagen. Und man hat ja auch gesehen, ganz ehrlich, Lagmacher hat keinen Stich gemacht in der Zeit, wo er drin war. Also ich glaube, die Entscheidung war schon richtig.
Ja, also den Innenverteidiger möchte man, glaube ich, auch nicht nachts irgendwie an der dunklen Ecke begegnen. Ich fand gerade, also Elatz war sehr, sah schon ziemlich furchteinflößend aus, ja. Ich fand in der ersten Halbzeit tatsächlich auch, da gehe ich auch nicht so ganz mit der Einschätzung von Florian Kohfeldt d'accord, dass die Mannschaft quasi über das ganze Spiel Kontrolle hatte. Ich fand gerade in der Anfangsphase war Braunschweig, hatte mehr vom Spiel, so erste halbe Stunde. Gab zwei Szenen, wo Schuhen echt super pariert hat, gute Chancen. Also das war schon recht... wackelig. Also Jan, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, die erste Halbzeit? Mein Empfinden war dann so, dass es so nach einer halben Stunde sind die Lilien besser ins Spiel gekommen, da kamen auch die Corridor-Chancen, die beiden. Aber also am Anfang ging tendenziell eher Braunschweig oder siehst du es anders?
Nee, sehe ich ganz genauso. Also die erste Viertelstunde hätte Braunschweig auch zwei machen können, muss man sagen. Und wie du gesagt hast, schon hat die wirklich gut rausgeholt. Dann ist es ein bisschen... bisschen ausgeglichener worden, die zwei von Nick angesprochenen Sachen von Korridor. Ein muss er machen, eigentlich muss er auch zwei machen. Die waren schon echt auch gut rausgespielt und natürlich auch anders rausgespielt, als wenn vorne Hornby oder vor allem Littberg stehen. Die waren schon rausgespielt, aber wenn man frei vorm Torwart steht, dann würde ich in der zweiten Liga schon verlangen, dass man einen zumindest macht, auf jeden Fall. Ist dann ein bisschen besser geworden. Paddy Pfeiffer hat, glaube ich, nochmal einen Kopfball gehabt, der knapp drüber ging. Das war der klassische Standard. Und dann kommen halt diese zwei Situationen kurz vor Ende der Halbzeit, ne? Also die beide genau gleich, also nach dem gleichen Muster laufen, weiter Einwurf. Und beides Mal sieht das halt hinten überhaupt nicht gut aus. Elfer geht total in Ordnung und auch gut geschossen natürlich. Und dann das zweite Ding, da war ich irgendwie schon am Kaffee holen und habe das irgendwie dann noch so nebenbei mitbekommen, dass der dann irgendwie auch seinen Fuß da noch reingekriegt hat. Die Braunschweiger haben selber gesagt, 2-0 war nicht okay. Also es war nicht in Ordnung, dass sie 2-0 geführt haben. Es war selber überraschend. Die wussten selber, glaube ich, nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Hätten trotzdem direkt danach 3-0 machen müssen, auch durch Mitrovic, der, glaube ich, da völlig frei vor Schuhen aufgetaucht ist. Und dann hätten wir dieselbe Situation gehabt wie in Berlin. Dann wäre da natürlich nochmal 0-3. Wenn es in Berlin gefallen wäre, wären sie auch nicht zurückgekommen. Wäre gestern, glaube ich, genau gleich gewesen. Und die zweite Halbzeit, da bin ich komplett bei Nick. Das war also diese Einwechslung von Niklas Schmidt, die hat schon echt sehr, sehr viel bewirkt. Und dann kommen natürlich die zwei Standards. Aber dass man 90 Minuten dominiert hat, nein, definitiv nicht. Also die erste Viertelstunde ging klar an Braunschweig und so richtig gut war es dann auch nicht in der ersten Halbzeit von Darmstadt. Die Schlussphase schon mal gar nicht, die zweite war besser, aber wir können mit dem Punkt leben, glaube ich, irgendwie. Da müssen wir mit dem Punkt leben heute.
Ja. Jakob, wie immer die Frage an den aktiven Fußballer, diese Einwürfe, das war ja echt eine Waffe. Das war nicht nur die beiden Tore, die da doch entstanden sind, sondern es gab noch eine dritte Möglichkeit, die es da auch gegeben hat. Die Lilien sahen da echt ziemlich überfordert aus, aber wie kann man sowas besser verteidigen? Also ich habe mir die Szenen auch nochmal angeguckt und ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht. Die sind einfach, die sind ja teilweise gefährlicher als eine Flanke wirklich gekommen. Also was kann man da anders machen? Sah nicht gut aus in der Abwehr, muss man irgendwie anders machen, muss man besser machen, klar, aber so ein bisschen hilflos sahen sie aus.
Ja, so eine 1-zu-1-Lösung habe ich natürlich nicht für die Profis aus meinem Amateurbereich, da kann ich leider nicht helfen. Allerdings ist es natürlich auch ein Talent eines Spielers und eine Waffe, wenn der so weit einwerfen kann. Ich meine, wir erinnern uns alle damals an die Bundesjugendspiele, da hat der eine, keine Ahnung, 40 Meter werfen können, bei mir hat es nur für 30 gereicht und sowas. Na, das ist halt dann alles so ein bisschen Veranlagungen, die einer hat, aber ein Einwurf da schon so. Also hoch und weit vorne reinzubringen, das ist aus der nahezu identischen Position, das ist ja vorher schon mal passiert. Also erst bei dem zweiten, dritten Mal ist es ja dann zu dem Elfmeter und zu dem Tor gekommen. Also wir hatten insgesamt drei Situationen, wo das genau zu dieser Situation gekommen ist. Schwierig, schwierig, weil es kommt sozusagen aus dem Stand heraus. Ich denke, das ist jetzt eine Position, auch die Einwurfsituation an sich, die Stelle ist jetzt nicht eine Stelle, wo man explizit gegen übt oder trainiert. Ne? Man kann Ecken üben von links, rechts, Freistöße, die dann halb hochkommen oder sonst wie. Aber so ein Einwurf ist halt dann schon mal doch eher so ein spezielleres Ding. Deswegen, ja, Ball ins Gewusel rein, ne? Dann kannst du der beste Techniker sein, wie du willst. Ne? Wenn sich da vier, fünf Spieler auf engstem Raum, auf den Füßen sozusagen stehen, dann reicht es, wenn da ein, zwei die Füße dazwischen bekommen. Und so war es ja auch bei der einen Chance, ne, an Klefisch vorbei und dann irgendwie noch Schuhe mit dem Fuß dran. Und beim zweiten, dritten Mal ist es halt dann. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle einig. Akiyama, der Junge hat ihn schon so oft Gutes getan. Das kann man ihm dann auch mal verzeihen, aber das ist halt dann einfach ja, nicht schlau genug von ihm, da so hart zu ziehen. Und ja, das dritte Tor habe ich so das Gefühl gehabt, da haben die Linien schon so ein bisschen, waren schon so ein bisschen in der Halbzeit.
Also, es ist das zweite Tor, Gott sei Dank, nur nicht das dritte, ne?
So meine ich ja.
Ja. Ja, also ich beim Elfmeter Akiyama wirklich sehr ungeschickt fand ich auch und beim zweiten Tor hing er auch mit drin. Da ist er auch irgendwie so vorbeigesprungen. Da war auch noch Maglica beteiligt. Da ist auch noch Nürnberg gar nicht richtig hingekommen. Aber das sah nicht gut aus. Ja, Akiyama Kofeld hat es ja später auch erklärt, war tatsächlich auch angeschlagen und für mich auch sehr, sehr unglücklich. Und Nick und ich hatten zur Pause auch diskutiert, das muss ausgewechselt werden und sowas. Und Nick wollte ein paar Fehler rausnehmen. Und ja, ich habe gesagt, naja, Akiyama war aber auch nicht so gut. Und dann hat Kofeld Akiyama rausgenommen. Und ja, die Einwechslung von Niklas Schmidt haben wir ja schon mehrfach jetzt angesprochen, der hat richtig geil gespielt. Also fand ich wirklich so mit dem Auge, was er hatte, die Bälle, die er geschlagen hat, die Pässe. Jan, das ist doch einer, der uns noch richtig viel Freude machen kann, oder?
Alte Bremer Schule halt, ja klar. Nee, also ja, ist definitiv so. Also Nick hat es gesagt, diese Krankheitswelle, die ja dann auch wir auch öffentlich gar nicht so mitbekommen haben. Das kam ja auch noch als Zitat hinterher, dass man das natürlich nicht an die große Glocke gehängt hat. Aber mich hat das dann sehr an das letztes Jahr in Braunschweig, da war ich ja damals noch vor Ort, als Journalist. Und da hatten die, glaube ich, auch 11 Feldspieler und Tobi Kempe saß noch auf der Bank. Das war, glaube ich, der einzige auf Bank, also Feldspieler, der auf der Bank saß, der schon mal irgendwie zweite Liga gespielt hat. Also ein bisschen eine ähnliche Situation. Natürlich gestern waren dann doch wieder mehr da. Aber doch auch sehr angeschlagen, Braunschweig und Darmstadt im Februar. Das sollten wir lassen in Zukunft wahrscheinlich dann einfach aus dem Grund. Aber klar erklärt das, ja. Und es waren ja auch ein paar Leute, die wirklich, das hast du auch gesehen, dass da einfach so ein bisschen die Power weg war und dass dann vielleicht auch die Konzentration irgendwann ein bisschen flöten geht. Und dann ist das unheimlich schwierig. Und dann kommt so Niklas Schmidt, der auch noch nicht für 90 Minuten richtig kann, aber der immer mehr kommt. Das merkt man schon. Und der auch in diese Mannschaft irgendwie reinpasst. Und das freut mich eigentlich am meisten, dass das im Moment ganz gut funktioniert, dass man Leute holt, die auch schon höherklassig gespielt haben, die aber auch kein Problem haben, sich dann in diese Mannschaft zu integrieren, die ja von der Klasse jetzt ähnlich ist, sage ich mal, aber die auch diese da was Neues reinbringen, neue Impulse reingeben und diese Passsicherheit und dieses Auge und gerade auf dieser Position, das war unheimlich wichtig und da erwarte ich mir noch unheimlich viel. In Kombination allerdings mit allen anderen, die gestern auch im zentralen Mittelfeld gewirkt haben, das ist, da hat Florian Kohfeldt durchaus ein Luxusproblem wahrscheinlich demnächst, wenn alle mal wieder gesund sind und das wird eine schöne Sache für uns und da kann man auch sich auf den Gegner sehr, sehr gut einstellen, glaube ich, jedes Mal. Bin ich sehr gespannt drauf, aber nee, toll, dass der Junge da ist, auf jeden Fall.
Was man auf keinen Fall machen darf, ist die Lilien nach einem 0:2 abschreiben zur Pause. Auch da haben Nick und ich unterschiedliche Standpunkte in unserem WhatsApp-Channel in der Halbzeitpause gehabt. Nick, also hast du es ihr nicht zugetraut, dass sie noch wiederkommen? Ich war relativ gelassen, muss ich sagen. Also
Ich werde ab sofort nur noch auf dich hören, Stefan, und auf deinen tollen Optimismus. Also mein Optimismus war gen Null, weil, wie Janne auch gerade gesagt hat, die Mannschaft wirkte auch nicht so, so gefestigt gestern in dieser ersten Halbzeit, dass ich dachte, also und dann noch ohne Hornby, ohne Littberg, ohne in meinen Augen Offensivoptionen, wurde jetzt dachte es ja, da kann noch mal so ein Spiel kippen. Also ich sag echt, das ist unglaublich, was diese Mannschaft für Rückschläge überwindet. Diese ganzen Verletzungen, ich meine, das finde ich ja auch toll von dem Trainerstaff, dass darüber nicht geredet wird. Ich finde, wir haben schon wieder ein bisschen die Seuche am Bein. Das wird so gerne vergessen. Wenn ich sehe, Schalke, Hannover, wie sie alle heißen, da oben Elversberg, fällt kaum jemand aus. Niemand, niemand. Und bei uns ist jede Woche Florian Kohfeldt dazu gezwungen, Veränderungen vorzunehmen oder Leute sind nicht bei 100%, sondern nur bei 60%, werden langsam wieder herangeführt. Wir haben immer noch mit Bader, Bjalek, Langzeitverletzte, wobei da sieht es jetzt bei Bader ganz gut aus. Aber trotzdem, es ist ständig ist irgendwas. Klar, wir haben nicht die Kreuzbandrisse dieses Jahr, aber wir haben auch kaum mal Woche für Woche dieselbe Mannschaft. Und dass die Mannschaft nach so einem Spiel gestern, 0 Grad, Schneeregen, 0:2, alles läuft gegen dich. Tore übrigens kurz vor der Halbzeit, das ist ja eigentlich auch immer der Killer, dann nochmal zurückkommt und am Ende dem 3:2 näher ist als Braunschweig. Also da muss man alle Hüte dieser Welt ziehen und das führt ja dazu, dass gestern wieder alle Experten bei Sky gesagt haben, Darmstadt, die gehen hoch und wer solcher oder selbst der Trainer, der Braunschweiger Trainer, den ich übrigens sehr sympathisch finde, hat in der Pressekonferenz gesagt, hey, eine Mannschaft, die sowas wegsteckt, die wird aufsteigen am Ende, weil wenn es dann eng wird, dann wird das zählen, dieses Momentum, dieser Zusammenhalt, dieses Wissen darum, Rückschläge werfen uns nicht aus der Kurve. Also da muss ich sagen, das ist unser größtes Pfund, was wir da reinbringen. Andere mögen spielerisch stärker sein. Elversberg gestern wieder überragend, finde ich, gespielt in Dresden, aber am Ende auch Glück gehabt. Dann Hannover wird mit Geld zugeschissen, was die geholt haben im Winter. Ist Wahnsinn, dass wir in dieser, oder Schalke mal eben Dzeko geholt. Unsere Chance ist der Zusammenhalt und dieses, uns kriegt man, egal was passiert, uns kriegt man nicht von der Wiese und wir geben erst auf, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und das ist einfach geil in dieser Saison, muss man wirklich sagen.
Ja, Also das ist vielleicht auch, ich erinnere mich an die Aufstiegssaison unter Thorsten Lieberknecht, wo es auch immer wieder Ausfälle gab und dann war immer die, die nachkamen, haben die Lücke gefüllt. Das war da auch sehr, sehr auffällig, dass da keine Verletzung irgendwie die Mannschaft zurückgeworfen hat. Und gestern eben, ja, ohne Hornberg, unser Traumsturmduo, und dann kommt halt so ein Magliza und macht zwei Tore. Also das ist wirklich. Ja, finde ich faszinierend. Und Magliza ist eine Waffe, oder? Also, Jakob, das ist doch unglaublich, was der auch. Der hat ab und zu mal so, da schluckste, weil er irgendwie eine Unkonzentriertheit hat oder sowas. Aber eine Stärke körperlich, aber auch mental, das finde ich echt bewundernswert.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo er am Ballbesitz war. Da haben wir alle einen Herzinfarkt bekommen hinten rum. Ist heutzutage teilweise ja immer noch so. Ne? Ich erinnere mich an Ausfälle wie gegen die Herthaner. Ist leider noch mit drin. Ne? Aber was Magliza für eine Entwicklung unter Kofeld durchgemacht hat, und da können wir einige Spieler nennen, ne? Die eine Entwicklung unter Kofeld durchgemacht haben. Aber speziell auch Magliza, der ja auch noch im besten Fußballalter ist. Und jetzt sich zu einem Stammspieler avanciert hat. Wirklich Chapeau, zwei Tore als Innenverteidiger zu schießen, und das ist schon, ja, ist schon cool. Wir hatten es am Anfang der Saison mit Vuko und letztes Jahr, ne, der auch mal gefühlt alle drei Spiele ein Tor gemacht hat mit seinem Kopf. Ja, wenn es vorne nicht gerichtet wird, dann richtet es eben auch die Innenverteidigung mal, ne? Und das ist eine Qualität, die wir haben, dass jeder auch gefährlich werden kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, sage ich schon mal, dieser Zusammenhalt, den du angesprochen hast, Stefan, dass der uns im Endeffekt, dass der uns immer dazu bringt, dass wir auch so Rückstände aufholen können. Weil das macht ja auch was mit einer Mannschaft, wenn man weiß, oh, gerade unsere zwei, ne, Hornberg, die fehlen uns heute. Oh, ne, das ist ja auch so in den Köpfen der Spieler drin. Ne? Das Scheiße, jetzt fehlen die beiden da vorne. Hoffentlich wird das. Und dass sie dann trotzdem nach einem 2-0, obwohl alle wissen, unsere Offensivabteilung ist angeschlagen, unsere Beste ist nicht da quasi. Und wir können immer noch aus dem 2-0 ein 2-2 machen. Es ist wirklich, das macht das Linienherz glücklich. Und Nick hat es eben angesprochen gehabt, das wollte ich auch nochmal als Sidetrack mit ansprechen. Der Trainer der Eintracht Braunschweiger heißt ja Backhaus Heiner, also im Namen ist er auch ein Heiner. Und vielleicht hat er uns da einen Gefallen getan, dass wir da einen Namen haben.
Sehr schön. Gut. Gut beobachtet, ja, wunderbar. Vielleicht Fazit zum Spiel. Also ich kann mit dem 2 zu 2 gut leben. Ich finde jetzt auch Braunschweig hat gut gespielt. Darmstadt hat dagegen gehalten und letztlich so von Chancen und Spielanteilen ist es, glaube ich, okay. Ich habe in der Community eine Reaktion gehabt oder vielleicht zwei, drei, die gesagt haben, oh, jetzt nicht wieder alles relativieren und man muss die Missstände ansprechen und was. Also ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt viel zu relativieren gibt. Wie geht's euch, Jan? 2-2, leistungsgerecht, kannst du gut damit leben? Oder muss man gegen so ein Team, was da unten drin steht, unbedingt gewinnen?
Jetzt
Auswärts.
zwei verschiedene Fragen. Leistungsgerecht ja, ob ich damit leben kann, eher nein, aber ja, klar. Also ich meine, wir sind jetzt noch in der Phase der Saison, da kommt dann immer der Klassikerspruch, wer weiß, wofür der Punkt am Ende gut ist, das sehe ich genauso. Wir müssen nicht alles gewinnen, wir werden auch die letzten 12 Spiele nicht gewinnen am Stück. Ja, dann steigen wir auf, das ist, da müssen wir nicht groß rumrechnen. Aber das ist, glaube ich, im Moment, in dieser Phase ist es echt nicht so, dass man irgendwo hinfährt, sagt, wir gewinnen und fahren wieder nach Hause. Es sind sehr viele Sachen gestern zusammengekommen. Wir relativieren hier, glaube ich, nichts. Also wir haben auch das angesprochen, was nicht so gut war. Haben aber auch angesprochen, dass diese Moral, die dann schon auch wieder zu beobachten war, am Schluss kann es dann auch wieder so und so ausgehen, war in Berlin genauso. Das ist halt auch Fußball und jeder Gegner kann auch Fußball spielen. Und das konnte auch Braunschweig gestern. Und ob jetzt Heiner Backhaus, der Name natürlich echt cool irgendwie, und auch Thorsten Lieberknecht letzte Woche ja auch schon uns zum Aufstieg gratulieren, das nehme ich jetzt nicht ernst. Also ich glaube, wir hier alle sind lang genug dabei. Wir wissen, was in Darmstadt alles passieren kann und nicht. Wir haben auch Saisons erlebt. Nick hat es eben angesprochen, diese Nicht-Aufstiegssaison mit Lieberknecht, als wir dann Vierter wurden. Da hatten wir auch Mannschaften drin wie Bremen und Schalke, die auch mit Geld um sich geworfen haben, weil sie einfach mussten. Das ist dieses Jahr ähnlich mit Hannover. Hertha seit gestern irgendwie auch nicht mehr ganz so gut dabei, ja, muss man auch dazu sagen. Da muss schon auch viel passieren. Hannover auch, also das ist schon krass, da bewegen wir uns in anderen Sphären. Also Ball flach halten, das klingt jetzt total bescheuert, aber nicht erwarten, dass jedes Spiel hier gewonnen wird, das definitiv nicht, und am Schluss da sein einfach. Und das sind, glaube ich, die Momente. Insofern leistungsgerecht auf jeden Fall. Und ich kann auch absolut damit leben, egal wie die anderen Spiele heute ausgehen. Also Hannover gestern gesehen, Elversberg gestern gesehen, gebe ich euch komplett recht, ist auch nicht schlecht. Also wir müssen jetzt mal gucken. Jetzt kommt noch Paderborn und Schalke sowieso. Wir spielen auch noch gegen die, also da gucken wir mal. Das sind dann die richtigen Big Points. Aber im Moment, es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Guckt euch die Tabelle an. Irre, irre Wahnsinn. Also spannend bis zum Schluss. Und das letzte Spiel daheim gegen Paderborn. Also, bui. Ja.
Also es ist auch, einfach führen wir uns vor Augen, 12 Spiele ohne Niederlage, das ist schon mal eine Ansage, ja. Und dann, es kommen alle Top-Teams jetzt noch nach Darmstadt, ja. Das ist auch, es sind alles Heimspiele, das heißt, es ist null entschieden, aber die Lilien haben es auch selber in der Hand, ne? Und das wird sicher, ich glaube, bin auch davon überzeugt, dass sie jetzt nicht jedes Spiel gewinnen werden oder wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auch nochmal ein Spiel verlieren werden oder zwei, aber sie haben es selber in der Hand. Insofern finde ich jetzt nicht, dass wir irgendwo jetzt die Alarmglocken läuten müssen, auch nach dem gestrigen Auftritt. Nick, siehst du es anders? Willst du eine Alarmglocke läuten, Nick?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht das Spiel gestern. Da haben wir, glaube ich, genug Gründe auch genannt dafür, warum es ein 2-2 wurde. Man muss nur sagen, irgendwann sollten wir auch auswärts mal gewinnen, weil der Druck ist natürlich dann entsprechend immer hoch. Du musst am Böllenfalter gewinnen, weil wenn du aufsteigen willst, musst du halt diese 6 Siege mindestens noch holen. Das ist definitiv so, eher gerne auf 7. Und ein Punkt sind halt nicht 3 Punkte, Phrasenschwein. Also wir haben jetzt auswärts schon längere Zeit nicht mehr gewonnen. Es sollte halt, und es wird ja auch nicht, die Gegner, es gibt keine einfachen Gegner. Nächstes Mal sind wir auswärts in Dresden, für die geht es wieder um alles. Und die werden wieder das Messer zwischen den Zähnen haben. Es gibt dieses Jahr keine Gurkentruppe. Es gibt vielleicht mit Fürth eine Mannschaft, die so ein bisschen jetzt gerade abgehängt, droht abgehängt zu werden. Dennoch, wenn du aufsteigen willst, solltest du irgendwann mal wieder auswärts gewinnen. Können wir uns darauf einigen. Aber gestern, ey, fein. 2-2, das war mehr, als wir uns nach der Halbzeit erhoffen konnten.
Ja, aber nur auswärts immer unentschieden spielen und zu Hause immer gewinnen reicht auch.
Ja, wenn es so einfach wäre, gell?
Jakob, was ist deine Marschroute für die letzten, was haben wir jetzt? Das war der 22. Spieltag, also die letzten 12 Spiele, ne? Wenn ich mich nicht verzähle, ja.
Ja, also zum einen sind es natürlich Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Das ist eben wie die kurzfristigen Aus- oder kurz- oder langfristigen Ausfälle, die hoffentlich jetzt sich nicht allzu vermehren und Spieler wie Bader, Bialek eventuell noch zurückkehren. Das ist natürlich immer geil, wenn wir aus dem Vollen schöpfen können. Und man muss ja auch dazu sagen, wir sind echt gut breit aufgestellt, ne? Mit einem Niklas Schmidt, der jetzt noch dazugekommen ist. Wir haben gestern gesehen, was der Junge alles für Veranlagungen hat und welche Ruhe er mit reinbringt, obwohl ihm ja eigentlich noch die Spielpraxis fehlt. Also sehen wir, der Junge kann noch wichtig sein für kreativere Momente, sage ich mal, die wir im Spiel bekommen könnten. Und dann gilt es einfach für die letzten 12 Spiele, ja, von Spiel zu Spiel, ne, wie es auch der Trainer sagt, ne, und nicht immer das große Ganze, sondern dann wirklich Step für Step und zusehen, dass wir konstant bleiben und ja, dann sollte es in eine Richtung gehen und sage ich mal, die Big Points, die berühmten 6-Punkte-Spiele dürfen auf keinen Fall verloren gehen. Das werden so die entscheidendsten Spiele sein, gehe ich mal von aus. Und dann geht es halt auch darum, wie die Konkurrenzpunkte, ne, weil ihr schon gesagt habt, so die Top 5, das ist ungeheuer eng. So, also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Zweitligasaison, ja, beziehungsweise es war ja eigentlich schon immer so, dass sagen wir mal, bis zum 7. Platz relativ eng war, aber am Ende konntest du eigentlich immer einen Aufsteiger ausmachen. Und es ist halt die zweite Liga, die bringt halt diese Spannung mit sich und wir müssen einfach cool bleiben und dürfen uns nicht verrückt machen, auch von der medialen Berichterstattung, die jetzt halt natürlich ein Auge auf Darmstadt geworfen hat. Ein Dreivierteljahr nicht da gewesen und jetzt auch plötzlich sind wir bei allen, in allen Munde der Aufsteiger. Ist natürlich, ne, von im Sommer noch im Mittelfeld von allen, 9. bis 13. Platz war alles dabei. Und jetzt sind wir der klare Favorit für den ersten Aufsteiger. Also, ne, nicht beeinflussen lassen. Wir bleiben bei uns und gucken von Spiel zu Spiel.
Ja. Jan, kannst du das noch hören von Spiel zu Spiel? Du bist jetzt auch so lange dabei gewesen und das ist eigentlich also egal, ob Lieberknecht oder auch vorher schon, auch Dirk Schuster. Dirk Schuster hat es ein bisschen anders formuliert teilweise, aber ist das die richtige Kommunikationsstrategie oder muss man einfach auch mal auf den Tisch schauen und sagen, wir wollen aufsteigen?
Ist halt unfassbar langweilig, aber es ist natürlich richtig. Also man kann das ja nicht als falsch bezeichnen. Ich kann es verstehen, wir würden uns vielleicht was anderes erwarten. Jakob hat es eben ganz richtig gesagt, also diese mediale Aufmerksamkeit, die jetzt in der letzten Woche vor allem nach dem 4-0 gegen Lautern auf Darmstadt eingeprasselt ist, mit der muss man auch erstmal umgehen können, dass man da plötzlich jetzt auch von gegnerischen Trainern zum Aufstiegskandidaten Nummer 1 ernannt wird. Ich erinnere mich an Lieberknecht-Jahre, da war Darmstadt bis Winter auf keinem Fokus irgendwelcher Presse, überregionalen Presseberichterstattung, bis dann irgendwann, glaube ich, im Februar mal ein Samstagabendspiel war und dann waren alle da plötzlich. Und vorher war es immer nur Schalke, HSV und was weiß ich, ja, die Klassiker, die dann 5 Samstagabendspiele hatten, Darmstadt kein einziges, hat sich dieses Jahr auch ein bisschen geändert. Also klar, Spiel zu Spiel. Ich meine, nächste Woche ist dann Düsseldorf. Es ist auch echt Düsseldorf immer dumm. Ja, also du wirst bei jedem Gegner was finden, wo du sagst, das wird eine wirklich enge Kiste und deswegen ist das schon richtig, so zu denken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich meine, du bist Tabellenführer oder warst jetzt mal eine Woche Tabellenführer und das hat eine ganz andere Wirkung, als wir, die uns jeden Tag so ein bisschen mit dem Verein beschäftigen, vielleicht merken, wie das von außen dann wahrgenommen wird, weil da heißt es dann, guck mal, die haben 4-0 gegen Lautern gewonnen und sind Tabellenführer, wer soll die eigentlich aufhalten, ohne irgendwas zu wissen über diesen Verein. Ja? Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind alle lang genug dabei, um zu wissen, wir gucken jetzt wirklich mal aufs nächste Spiel und irgendwann ist das nächste Spiel das letzte Spiel und dann können wir auch über Tabellen reden oder das vorletzte Spiel oder wie auch immer. Eine Anmerkung noch in der Aufstiegssaison unter Thorsten Lieberknecht, da hat er vor St. Pauli, vor Hannover auch nicht vom Aufstieg geredet und hat es dann einmal gemacht vor Magdeburg. Da hat er gesagt, okay, jetzt reicht's, wir wollen jetzt aufsteigen und dann bums, hat es 1-0, sind wir aufgestiegen. Also vielleicht muss man irgendwann den ganz richtigen Punkt erwischen, aber unter allen Widrigkeiten, über die wir jetzt auch gesprochen haben und anderen Vereinen, die vielleicht doppelt so viel Etat haben wie Darmstadt 98, Ball flach halten. Also die ärgern sich viel mehr über Darmstadt, als wir irgendwie sagen, wir müssen was erreichen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, und wenn man sagt, wir wollen aufsteigen, dann darf man danach nicht gleich nach Mallorca fliegen. Wenn man wenn ich das jetzt auch mal klarstellen darf hier. Weil vielleicht noch ganz, ganz interessant finde ich, mediale Aufmerksamkeit bekomme ich ja mit. Die hat sich nicht wirklich geändert. Klar, hat jetzt nach dem Kaiserslautern-Spiel Thorsten Matuschka hat es gesagt und Thorsten Lieberknecht hat gesagt, ja, Aufsteiger oder sowas. Jetzt bei der PK vor dem Spiel war der HR ausnahmsweise mal da, die kommen auch jetzt nicht immer. Und FFH, die auch jetzt nicht regelmäßig da waren, die kamen auch mit populärer Besetzung sozusagen, jetzt nicht irgendwie der Praktikant oder sowas. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so, dass die Berichterstattung explodiert. Die Bild-Zeitung habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr am Böllenfalltor gesehen zum Beispiel. Und das ist auch beim Kicker zum Beispiel, also was jetzt in der morgigen Ausgabe am Montag über Darmstadt stehen wird, ist ungefähr halb so lang wie das, was über Schalke stehen wird. Also es ist die mediale Aufmerksamkeit ist noch nicht explodiert, auch wenn es die Lilien vielleicht verdient hätten, aber es wird immer so ein bisschen kleiner bleiben und vielleicht ist das ja auch so das, was den gewissen Charme der Lilien ausmacht, dass das eben nicht so wie beim FC Bayern jedes Mal dann 4 Boulevardzeitungen und 3 Fernsehsender und was weiß ich, was noch dabei ist. Nick, ich meine, du hast das ja vielleicht eine gute Überleitung noch, du hast den FC Bayern ja auch als Journalist mitbekommen und das macht ja auch was mit den Akteuren, wenn du so eine enorme Medienaufmerksamkeit hast, oder? Also nimm uns doch mal da noch so ein bisschen mit und plaudere aus dem Nähkästchen. Das ist ja wirklich, wenn du beim FC Bayern bist, bei einer normalen Pressekonferenz oder auch beim Training, das ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem, was du in Darmstadt erlebst und hat ja auch bestimmte Auswirkungen. Ne?
Ja, also ich war ja schon in den 90ern dabei, legendäre Trapattoni-PK war ich damals dabei und das waren ja wirklich Zeiten. Wenn man da nochmal eintauchen will, empfehle ich die ZDF-Serie über den FC Hollywood der 90er. Das war so die Zeit, wo ich als Anfang 20-Jähriger beim FC Bayern dazukam. Da waren noch die wildesten Sachen möglich. Du konntest mit Giovanni Elber und Paolo Sergio in den Tierpark Hellerbrunn gehen und mit Elefanten Fußball spielen. Also es ging auch sehr um das Drumherum. Es musste alles bunter sein. Das war die Zeit des Privatfernsehens. Irgendwie, es ging nicht nur um Fußball, sondern das Drumherum wurde wichtig. Wer sitzt auf der VIP-Tribüne? Was passiert im Privatleben der einzelnen Spieler? Legendäre Sachen. Erinnert euch alle an die an den Whirlpool, wo Bastian Schweinsteiger mit ein paar Mädels nachts eingebrochen ist an derselben Straße. Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Ich muss manchmal
Das war doch
sagen,
deine
geile
Cousine,
Zeit
oder?
war das. Das war noch. Ja, es gibt Gerüchte, die auch anderes sagen. Jedenfalls, also die arme Cousine muss für alles herhalten. Ja, also das waren einfach coole Zeiten. Ich finde, es machte ja auch Spaß. Da waren echt so Typen wie Mario Basler und so. Da war irgendwie Musik dahinter. Manchmal ist mir das alles zu glatt gebügelt, zu langweilig, was da gerade so beim FC Bayern passiert. Die spielen einen unglaublich tollen Fußball. Bei den Interviews schlafen mir häufig die Füße ein, das sage ich ganz ehrlich im Vergleich. Da wird ja gar nichts mehr rausgehauen. Das wird alles dreimal gegengelesen von der Medienabteilung. Hat sich leider, finde ich, ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Umso mehr freut es mich, dass wir vielleicht zum andere Themen bei Darmstadt 98 besetzen. Ich habe mich die Woche wahnsinnig gefreut über den Artikel vom Timo Müller im Kicker über die Kofeld-KI, die ja in aller Munde ist. Und ich finde es cool, und das macht uns übrigens auch sexy für Unternehmen, die bei Darmstadt vielleicht mal einsteigen wollen, wenn wir als innovativer Verein gelten. Nicht mehr so die kleinen Gallier, die mit Kackfußball hinten drin stehen und dann irgendwie aufsteigen, keiner weiß wie. Wir mussten jetzt ja irgendwie auch mal neue Themen besetzen. Und wenn es uns gelingt, jetzt dank auch dieser Truppe um Florian Kofeld, da in diesem Bereich so als innovativ und cool zu gelten, dann macht uns das, finde ich, nach außen hin spannend. Und ich finde, da hat sich wahnsinnig zum Positiven vieles verändert. Ich wundere mich trotzdem immer noch, auch wenn ich Freunde in Hamburg oder Berlin habe und so weiter, man wird immer noch so ein bisschen belächelt mit Darmstadt 98. Ich weiß gar nicht, woher das rührt. Viele sagen, es liegt an dem Namen der Stadt, Darmstadt. Da kriege ich immer noch Sprüche reingedrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber meine Güte. Ich glaube, wir sind schon sexier als Heidenheim und Hoffenheim und wie sie alle heißen. Man findet uns per se sympathisch, das finde ich gut. Republikweit, du wirst kaum jemanden finden, die sagen, außer vielleicht ein paar Eintrachtler, die Lilienschweine, die wollen wir nicht sehen, die sind Kacke. Uns finden sie irgendwie ganz sympathisch, aber nach so ein, 2 Jahren Bundesliga dürfen wir dann auch bitte wieder absteigen. So würde ich es jetzt mal beschreiben.
Jan, du warst wirklich auch lange dabei. Was macht für dich die Faszination der Lilien aus? Was ist so der USP? Was unterscheidet sie von anderen Vereinen?
Ja gut, wir haben ja wirklich alles erlebt. Wir haben Bundesliga-Aufstiege erlebt, wir haben einen Bundesliga-Klassenerhalt erlebt, der für mich immer noch in den Top 1 der Saisons war, definitiv. Das einzige Mal, wo es der SV 98 geschafft hat, länger als ein Jahr in der ersten Liga zu bleiben, danach fast abgestiegen in der zweiten Liga, mehrfach, ja. Dann sich so wieder gesammelt, dann so Saisons, wo gar nichts war, irgendwie am Schluss wurde es dann gut, dann wieder die Aufstiegs Saison, dann wieder dieses Desaster, was danach gefolgt ist, mit Ansage. Da können wir sicherlich irgendwann anderen nochmal drüber sprechen. Sowas darf halt auch nicht mehr passieren, falls sowas dann am Ende dann doch passieren sollte. Aber das ist jetzt, wie gesagt, haben wir gesagt, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich nehme das so ein bisschen wahr wie Nick. Also ich habe den Eindruck, dass sich Darmstadt in den letzten Jahren tatsächlich doch ein bisschen als deutlich bekannter, sympathischer geworden ist, auch bei Leuten in Berlin, Hamburg, München, was weiß ich. Man kennt das jetzt schon so ein bisschen. Und irgendwie ist es auch immer ganz cool. Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, Darmstadt finde ich voll doof. Außer Eintrachtler oder Waldhöfer oder was weiß ich. Ja, aber die Waldhof, naja gut. Nein, sowas sollte man nicht sagen. Also alles Gute nach Mannheim. Nein, aber es ist schon so, man nimmt das schon wahr, dass da gute Arbeit gemacht wird mit relativ überschaubarem Aufwand, falsches Wort, mit relativ überschaubaren Geldmitteln zum Beispiel auch, mit guten Leuten, die wir hier hatten, mit manchen, die nicht ganz so gut waren, die wir hier hatten. Aber das ist irgendwie so, man nimmt das wahr, man nimmt das mit. Man respektiert das auch, was hier passiert. Das finde ich schon so ein bisschen so wie Elversberg im Moment. Man rafft es so, da passiert gerade was und man findet das irgendwie auch nicht schlecht. weil wie soll man das denn auch schlecht finden, was da passiert? Weil dass die machen einfach eine richtig gute Arbeit. Und wie viele Vereine haben wir alle hier gesehen, die einen riesen Namen haben, eine riesen Fanbase haben und mittlerweile irgendwo froh sind, wenn sie nicht in die vierte Liga absteigen. Also das ist schon richtig gut geworden in den letzten Jahren und da waren auch Jahre dabei, da sind wir ehrlich, da hätte es auch anders laufen können. Das ist so. Ich nehme großen Respekt gegenüber Darmstadt 98 wahr, der mit den handelnden Personen auch zusammenhängt. Wir haben im Moment, glaube ich, was du vorhin angesprochen hast, bei den Spielern keine drin, wo wir sagen, oh, der ist total doof. Sowas hatten wir in den letzten Jahren ab und zu immer mal drin. Ist im Moment nicht so. Die sind alle okay, die Jungs. Das ist ein bisschen, in Klammern, ein bisschen langweiliger geworden, weil es doch sehr, sehr, da bin ich auch bei dir, Stefan, so ein bisschen das Medien, natürlich die Interviewäußerungen oft so, ja, okay, haben wir gestern auch schon bei einem anderen Verein gehört. Da gibt es nicht mehr ganz so die Typen im Moment, aber es funktioniert halt im Team. Und nach außen wirkt das alles sehr ruhig, sehr entspannt und sehr erfolgsorientiert. Und auch mit neuen Methoden, Nick, wie du sagst, die man da mal ausprobiert. Wir werden sicherlich irgendwann auch nochmal über Trips in die USA reden, die ich persönlich, da habe ich meine Meinung dazu. Je weiter diese Saison geht, desto mehr verfestigt sich meine Meinung, die ich vielleicht nicht ganz so gut finde. Aber es ist natürlich auch irgendwie eine Methode, sich mal wieder ein bisschen Namen zu machen. Das sieht schon alles ganz gesund aus im Moment. Und die Wahrnehmung ist, glaube ich, nach außen sehr, sehr positiv. Ja. Und natürlich überschlagen sich die Medien nicht in der Berichterstattung über Darmstadt 98. Mich ärgert es immer so ein bisschen, wenn man ein halbes Jahr überhaupt nicht wahrgenommen wird und dann plötzlich ist man da in dem ersten Bericht, der über Darmstadt 98 im, was weiß ich, in der Süddeutschen erscheint oder in der Rundschau, naja, Rundschau ist ja öfter da, dann gleich heißt, okay, der ständig steigen jetzt auf. Also bitte ein bisschen konstanter berichten, das fände ich ganz gut. Tun wir ja alle hier.
Ja, über die USA-Reise werden wir sicher auch nochmal reden hier in einer der nächsten Folgen. Gibt es schon die Ersten, die sagen, das wird das neue Malle, die USA-Reise während der Saison. Würde ich jetzt auch nicht so sagen, weil über die Sinn und Unsinn werden wir aber nochmal gesondert sicher diskutieren. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt so ein ganz, ganz rundes Bild. Ach, was ich noch sagen wollte, auch ja, Thema Aufstieg natürlich. Wir haben diese Woche im Lilienblock auch nochmal die Frage gestellt, sollen die Lilien überhaupt aufsteigen? Da wurde aufgenommen, halt dieses, dass viele sagen, boah, nicht Bundesliga und dann kriegen wir wieder die Hucke voll überall und 0 zu 6 gegen Augsburg das brauchen wir nicht, doch lieber in der zweiten Liga gewinnen. Also dieser Gedanke wurde aufgenommen. Der Großteil der Leute wünscht sich schon den Aufstieg, das merkst du, aber es ist auch, diese Bundesliga-Saison hat einfach Narben hinterlassen. Das hat dem Verein nicht gut getan, den Fans nicht gut getan müssen sie beim nächsten Mal einfach anders machen. Und so wie ich die Verantwortlichen verstanden habe, wenn die alle in Charge bleiben, Kohfeldt, Förni, aber vor allem das Präsidium, dann wird man es beim nächsten Mal auch anders machen. Man wird nicht nochmal die gleichen Fehler machen. Es sind ja auch gerade eine Vereinsspitze, es ist jetzt eine andere handelnde Person, die da agiert. Und ich glaube auch, dass man da tatsächlich ein bisschen gelernt hat aus der Vergangenheit. Ja, ich habe soweit jetzt alle Themen durch. Finde, das ist jetzt ganz rund. Ich guck noch mal in eure Gesichter, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr ergänzen wollt oder Ähnliches. Ob wir noch irgendwas haben. Nick wollte noch irgendwas sagen. Ja,
ja, ich würde ganz gerne meiner lieben Freundin. Ja, genau. Ich würde gerne meiner lieben Freundin und der guten Seele des SV Darmstadt 98 heute alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen, liebe Anne Baumann. Lass dich feiern und verwöhnen heute und genau, und ein kleines Geburtstagsgeschenk gibt es dann im Mai.
Jan wollte auch noch was sagen.
Da würde ich mich sofort anschließen, das war mir tatsächlich jetzt nicht bewusst, ist aber tatsächlich die gute Seele und vielleicht die beste Seele, die diesen Verein zusammenhält, also da auch alles Gute an dieser Stelle und da kommt sicherlich auch noch mal was Persönliches zum Thema Aufstieg noch mal. Warum sollten wir denn Angst vor Erfolg haben? Also das ist Quatsch. Niemand sollte das haben. Ich kenne diese Einstellung, die du sagst, Stefan, nach dem Motto, aufsteigen doof, dann verlieren wir so oft. Das kenne ich aber von HSV-Fans auch. Die waren dann auch froh, als sie wieder aufgestiegen sind. Obwohl sie in der zweiten Liga bestimmt mehr Spiele gewonnen haben. Aber am Ende der Erfolg, also niemand muss davor Angst haben. Das kriegen die schon hin diesmal auf jeden Fall. Wenn es denn so kommt.
Ja, also den Wünschen an Anne Baumann können natürlich, kann ich mich natürlich auch anschließen. Ich gehe mal davon aus, auch Jakob, also hier von der Heinerstube, vom Lilienblock, alles Gute, liebe Anne. Und ja, ihr habt es gesagt, es ist die gute Seele vom Verein. Wenn du nach dem Spiel der Mixzone stehst, kommt keiner vorbei, ohne von Anne Baumann umarmt zu werden. Also keiner der Spieler zumindest. Das ist schon auch, also das macht auch was. Das ist ein Teil dieser familiären Atmosphäre, die da trotz Profisport beim SV Darmstadt 98 noch herrscht. Insofern, wie gesagt, auch da von uns die besten Wünsche. Mir bleibt wie immer noch mein Sprüchlein: unterstützt uns. Wenn ihr die Heinerstube gut findet oder auch den Lilienblock, abonniert uns. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen: finanziell, Einmalzahlungen, Mehrfachzahlungen. Es gibt andere Sachen. Wir sind wirklich händeringend auf der Suche nach Unternehmen aus der Region, die bereit sind, dass sie in Gegenleistung dafür, dass sie hier platziert werden im Lilienblock in der Heinerstube, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir sind eine gute Marke, sowohl Lilienblock als auch Heinerstube, und das ist doch wäre doch wirklich toll, wenn wir da auch den einen oder anderen Partner finden würden. Mit diesem Wunsch würde ich die heutige Sendung beenden, die heutige Aufnahme. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an den Jan. Gerne, gerne, wirklich auch mal wieder. Das ist wirklich schön, auch nochmal deine Perspektive und dein Know-how da zuzubekommen. Danke, Jan. Hebt den Daumen. Danke, Nick, dass du es möglich gemacht hast, statt auf der Skipiste hier in der Sendung zu sein. Und natürlich auch danke, Jakku. Euch draußen da allen noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns nach dem Düsseldorf-Spiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgeführt. Tor! Tor! Tor!